Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein Rücktritt vom internationalen PEN, der Autorenvereinigung. Ein Umbau eines Düsseldorfer Kunstmuseums und ein Kunstpreis an einen belgisch-mexikanischen Künstler. Das ist Kultur heute in den nächsten 25 Minuten. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Wir fangen aber mit der Oper an. Mit der Geschichte einer edlen, einer starken Frau, einer Zauberin, die sich verändert. Einer vielleicht zu starken, stolzen Frau. Sie ist verstoßene, verlassene, kindermordende, tragische Gestalt der antiken Mythologie. Sie heißt Medea. Von Euripides bis Ovid dramatisiert und vom mythenseligen Barock vertont. So unter anderem auch von Marc-Antoine Charpentier in den 1690er Jahren. Und bei den Barocktagen der Berliner Staatsoper unter den Linden kam das zur Aufführung. Und die Besetzung hat's in sich. Peter Sellers gab sein Hausdebüt als Regisseur. Sir Simon Rattle dirigierte das Freiburger Barockorchester. Und der amerikanische Architekt Frank Gehry zeichnet für die Bühne verantwortlich. Bei mir im Studio ist die Konzertkritikerin Mascha Drost. Frau Drost, meist wird sowas ja in eine bukolische Landschaft mit Schäfern und Hirten verlegt. Einen untreuen Kerl gibt's auch, den Jason. Was haben Sie gesehen? Einen barocken Psychothriller?
Es ist ein ganz besonderes Werk, weniger bukolisch. Es ist eine Tragödie en musique, eine Tragödie mit Musik. Eine Art durchkomponiertes Gesamtkunstwerk, 200 Jahre vor Wagner. Also die Rezitative, die Arien, Ariosi sind es meist, Duette, Chorszenen, Tanzszenen gehen ineinander über. Es ist eine Art Musikfluss, kein reißender Fluss, wie man das vielleicht denken könnte bei der Geschichte von Medea. Alles fließt eher ruhig vor sich hin. Es gibt ein paar Stromschnellen, also ein paar dramatische Ausbrüche. Es ist kein Händel, das muss man einfach sagen. Es ist kein Wechsel der Affekte, wie man das gewohnt ist bei einer Barockoper. Regisseur Peter Sellers beschreibt das Ganze als ein Zitat: fließenden Kosmos der Zärtlichkeit, der Fürsorge, der Heilung, eine rituelle Zeremonie der Beruhigung, die Musik als Trance-Musik. So, Zitat Ende. Und tatsächlich neben mir ein Kollege, der hat die Hälfte der Premiere seelenruhig verschlafen. Allerdings lag das nicht nur an der Musik.
Ja, normalerweise ist das ja eine sehr tragische Sache. Charpentier kennen wir eigentlich als Komponisten geistlicher Musik.
Genau, das berühmte Te Deum.
Jetzt aber eigentlich ein dramatisches Frauenstück. Was ist das für eine Sterbesetzung? Ich habe schon manche Namen genannt. Das klingt ja nach einem Who is Who.
Genau. Fangen wir mal an mit Frank Gehry, dem Star-Architekten. Zudem habe ich eine Theorie. Ich glaube, er hat jetzt bis 2 Stunden vor Abgabe einfach vergessen, dass er diesen Termin hatte. Hat dann einen Praktikanten verdonnert: Mach mir jetzt mal das Bühnenbild. Und herausgekommen sind 2 silbrige Gebilde, durchsichtige Berge mit Adern oder Ästen durchzogen. Dazu 3 kleine Wolken aus silbriger Drahtwolle. Sie kennen das, diese Topfreiniger. Ja, die fuhren immer hoch und runter. Fußboden, Linoleum und das war's.
So. Aber schön bunt.
Bunt auch nicht so. Also Lichtregie tatsächlich, haben Sie recht. Das waren so die einzigen Akzente. Peter Sellers, bei ihm spielt die Geschichte so im Migrationsmilieu. Medea und ihre Kinder sind Immigranten, auf der Flucht, warten auf ihre Abschiebung.
Es gibt Käfige und Gefängnisse.
Es gibt Käfige, genau. 2 Drahtkäfige stehen auf der Bühne. Medea tauscht ihr Kleid gegen einen orangefarbenen, so eine Art Guantanamo-Anzug. Im Programm fließt man auch ganz viel über Bezüge zu Flucht, zu Migration. Aber irgendwann scheint ihm tatsächlich die Lust vergangen zu sein auf diese Thematik. Er wollte sich dann lieber konzentrieren auf die seelischen Ausnahmezustände, auf die zwischenmenschlichen Verwerfungen. Das hat er auch wunderbar gemacht. Und dann ist ihm wieder eingefallen, ach Mist, da war ja was. So eine Ursprungsidee. Dann kommt dann so unmotiviert so ein Raketenwerfer auf die Bühne oder Soldaten springen rum, tanzen da mit, unfreiwillig komisch. Das ist ja eine französische Oper, da gibt es viel Tanz, so eine Art Ausdruckstanz in Slow Motion. Das ist nicht wirklich überzeugend in der Gesamtheit, obwohl es einige sehr, sehr starke Momente gab. Beschwörungsszene von Medea, Tod der Kröse, der Blutrausch des Kreon. Aber das sind eben auch Szenen, zu denen Charpentier sehr, sehr eindrucksvolle Musik komponiert hat, also wo es wirklich in die klanglichen Extreme geht.
Hat die Sie wenigstens überzeugt?
Ja, also Magdalena Kozsonna, eine darstellerisch sehr präsente Medea, auch die stärkste Persönlichkeit der Oper. Stimmlich, an manchen Stellen hätte man vielleicht ein bisschen mehr Furor erwartet, mehr Energie, aber das war sehr facettenreich, sehr anrührend gesungen. Genauso Karen Sampson als Kröse, als die Prinzessin, die ihr Jason ausspannt. Das war sehr subtil, sehr fein. Und Reinhold von Mechelen, ein sehr überzeugender Jammerlappen von einem Jason, ein wehleidiger Tenor mit einer sehr schönen, hellen Stimme. Können wir mal reinhören.
Oh.
Also dass man von den Stimmen wunderbar auch Simon Rattle und das Freiburger Barockorchester sehr schön, sehr poetisch musiziert, sehr liebevoll mit großem Atem. Und trotzdem wage ich mal die Prognose, diese Medea wird Randrepertoire bleiben. Da gibt es einfach zu viel gute Konkurrenz auf der Bühne.
Selten gestücktes, aber ein Randrepertoire-Stück, sagt unsere Kritikerin Mascha Drost zu dieser Medea von Marc-Antoine Charpentier an der Staatsoper unter den Linden. Wir wechseln ins Reich der Literatur. Die Schriftstellerin Regula Finske. Sie ist nach nur einem Jahr als Generalsekretärin der Internationalen Autorenvereinigung PEN zurückgetreten. Der internationale PEN hatte in einer Erklärung vom 10. Oktober mit Blick auf Israel unter anderem von, Zitat, unverhältnismäßigen Vergeltungsangriffen gesprochen. Finske war zuvor 4 Jahre bis 2021 als Präsidentin des PEN-Zentrum Deutschland tätig, davor als dessen Generalsekretärin. So einen Schritt macht man also nicht leichtfertig. Ich habe sie gefragt, was hat sie dazu bewogen?
Ja, ich habe mir das auch nicht leicht gemacht, aber ich habe schon seit dem 10. Oktober über den Rücktritt nachgedacht, als ich nämlich an dem Abend des 10. Oktober die Aussendung des Londoner Sekretariats las, die erste Aussendung nach dem Massaker, das die Hamas in Israel angerichtet hatte, mit Verschleppung der Geiseln und so vielen Toten. Und ich fand, dass dieses Statement einfach einen Mangel an Empathie gezeigt hat gegenüber den israelischen Opfern dieses Angriffs. Man war eben sehr schnell dann bei dem Reflex, Israel und die Siedlungspolitik und so weiter zu kritisieren. Und ich fand, das war doch erstmal die Situation, wo man erstmal innehält und mit den israelischen Familien, mit den israelischen Opfern, den jungen Menschen dort trauert und um die Geiseln bangt. Und die Kritik an Israel, die ja auch von israelischer Seite in großen Demonstrationen ja auch geübt worden ist, die kann man ja zu einem anderen Zeitpunkt durchaus üben, aber dieses Statement, das ich vorher nicht gesehen habe, das hätte ich nie mit abgezeichnet. Dass ich dann im Amt geblieben bin, hat damit zu tun, dass ich natürlich erstmal noch versucht habe, was zu ändern, nämlich, dass wir unsere Haltung nochmal reflektieren und überdenken, dass die internen Abläufe geändert werden und ich als Generalsekretärin diese Dinge auch auf meinem Schreibtisch erstmal sehe. Und das hat aber nicht funktioniert. Und ich bin leider zu dem Schluss gekommen, nach einem weiteren Statement letzte Woche, dass die palästinensische Freiheitskämpfer-Ikone, kann man sagen, Ahed Tamimi betrifft, die verhaftet worden ist in Israel, das habe ich auch wieder nicht gesehen, dass das an mir vorbei ausgesandt wird, ohne dass wir darüber diskutieren und dass dann auch mein Versuch, nochmal eine Diskussion anzuschieben, verteidigen wir diese Frau, weil wir denken, sie hat diesen schrecklichen Post, wir werden euer Blut trinken, wir werden eure Schädel essen. Sie hat ihn gar nicht selbst verfasst, das Konto ist gehackt worden, so hat ihre Mutter sich geäußert. Verteidigen wir sie also, weil wir denken, dass sie unschuldig ist, oder würden wir sie auch unterstützen, wenn sie das wirklich so geschrieben hätte? Wie ist die Naht zwischen der Meinungsfreiheit, für die wir uns einsetzen, und dann aber doch auch der Hassrede, die wir doch verurteilen, wenn wir über die Menschenwürde wenn wir sozusagen nachdenken?
Sie haben von mangelnder Diskussionskultur gesprochen, ausgerechnet bei einer Schriftstellervereinigung, und haben das Londoner Sekretariat erwähnt. Ist da ein kultureller Gap, wo Sie sagen, als deutsche Autorin, da kann ich nicht mitmachen, die anderen sehen das anders?
Das kann gut sein. Mir ist schon mal 2015 in einer Diskussion vom norwegischen Kollegen damals gesagt worden, ich könnte nicht erwarten, dass meine deutschen Empfindlichkeiten von den anderen geteilt würden. Da ging es auch um Palästina. Das war aber damals so, gut, da gab es eine Abstimmung in einer Präsenztagung und dann hatte ich eben als Einzige eine Gegenstimme und wurde demokratisch überstimmt. Damit habe ich leben können. Hier geht es jetzt aber doch wirklich dies berührt mich zu tief, weil das ist einfach hat eine andere Größenordnung. Und ich möchte ergänzen, es gibt auch eine moralische Verantwortung. Und die wollte ich nicht länger tragen. Die kann ich auch nicht länger tragen, wenn ich da so eine Minderheit
bin. Üben Sie indirekt damit Kritik am PEN-Präsidenten Burhan Sönmez?
Ich finde, dass er zu guter Letzt eine Diskussion abgewürgt hat. Und ich kann nur sagen, ich schätze ihn im Prinzip sehr, aber in Konflikten lernt man sich nochmal wieder neu kennen. Und diese Diskussion, die hat er nicht mit mir führen wollen.
Machen Sie es sich vielleicht am Ende nicht dann doch zu leicht, das Weite zu suchen? Also Kommunikationsabbruch ist ja meistens die schlechteste Lösung, oder?
Ja, das ist richtig. Und wenn es jetzt um ein anderes Thema gehen würde, hätte ich sicher auch gedacht, das fechte ich jetzt mal aus. Aber das Thema ist mir zu ernst. Und das geht zu sehr ans Eingemachte. Ich bin in Kontakt mit der Gründerin des Aspiring Pen Israel, Julia Fermento-Zeisler. Die hatte neulich einen Artikel in der Süddeutschen. Sie hat geweint, als sie das Pen Statement gelesen hat. Sie war sehr beruhigt, als ich ihr geschrieben habe, dass ich das nicht teile und auch nicht mit abgesegnet habe. Und ich hoffe doch, dass wir diesen Kontakt fortsetzen werden und dass ich sie anderweitig werde unterstützen können. Und ich breche ja nicht meinerseits die Diskussion ab. Aber ich möchte nicht mehr die Verantwortung tragen für Dinge, die ich nicht mit entschieden habe.
Das sagt die Schriftstellerin Regula Fenske. Sie ist nach einem Jahr als Generalsekretärin der Internationalen Autorenvereinigung PEN zurückgetreten. Das Kölner Museum Ludwig verleiht jährlich einen Preis für zeitgenössische Kunst, den Wolfgang-Hahn-Preis der Gesellschaft für moderne Kunst, und den erhält der belgische Künstler Francis Alus. 1959 in Antwerpen geboren, aber lebt in Mexiko-Stadt. Es gibt Gemälde von ihm, aber auch Aktionen, Videoarbeiten, Fotografien, Skulpturen, Klanginstallationen, denn er nennt sich auch Architekt und Urbanist. Er denkt über Megacities nach. Christiane Vielhaber, klären Sie uns auf, wer ist dieser Künstler, was macht er?
Ein Konzeptkünstler, der wirklich Architektur und Urbanistik studiert hat, der dann den Wehrdienst verweigert hat in Belgien und seinen Ersatzdienst in Mexiko geleistet hat. Und das war nach einem großen Erdbeben und es ging eigentlich darum, wieder aufzubauen. Und dann ist er eher so ein Flaneur, das sieht man auch in seinen Videos. Er streift durch diese Straßen von Mexiko, das ist für ihn alles neu und fremd. Und dann filmt er zum Beispiel schlafende Hunde oder schlafende Penner. Oder dann holt er sich eine Beretta, die man eigentlich gar nicht holen darf, geht mit der Knarre durch Mexico City und denkt, hält mich jetzt endlich mal jemand auf? Und dann kommt die Polizei und sagt, hier Junge, das geht gar nicht. Und dann kriegen die Backschisch und dann sagt er, können wir das nochmal filmen? Und dann machen die mit. Also solche Sachen. Und worum es jetzt hier geht in dieser Ausstellung, ich weiß nicht, Sie sind ja ein gestandener Mann, ob Sie als Kind jemals Stille Post gespielt haben. Sie flüstern ins Ohr und dann geht das immer weiter und hinterher kommt ein sinnentstellender Quark raus.
Kleine Installation macht er nämlich auch, ne?
Ja, aber das hat hier damit nichts zu tun. Er hat dann gesehen, dass in Mexiko diese Schildermaler überall zugange sind. Und die machen eben die Werbetafeln für den Schuhmacher oder für die oder für Politiker, die zu Gast kommen. Und dann hat er gedacht, Mensch, das ist eigentlich ganz gut, was die machen. Und hat angefangen, ein kleines Bild zu malen. Und da ist ein Mann drauf zu sehen. Und dieser Mann hat irgendwie so einen Gestus. Der bewegt die Hand oder bewegt den Fuß oder hat mal einen Schuh in der Hand. Und dann geht er mit seinem kleinen Bild, mit seiner Skizze, zu drei Schildermalern, die namentlich genannt werden. Und was machen die draus? Die vergrößern das erstmal, ne? Dann plötzlich sitzt die Krawatte anders oder es gibt so ein Bild, da fragen sie sich.
Das hängt auch im Museum, ne? Die Skizze und das vergrößerte Gemälde.
Ja, im Grunde ist das eine winzige Ausstellung, aber traumhaft schön. Sie denken an Madrid. Also ein Mann sitzt an einem Tisch, auf diesem Tisch ist eine weiße Tischdecke und dann greift er mit der rechten Hand unter die Tischdecke. Und sie denken, was macht der jetzt da? Und was machen die Schildermaler daraus? Das ist dann völlig was anderes, oder? Dann ist so eine Tüte, das sieht aus wie so eine, so eine Eistüte, so eine Waffeltüte. Und was die Schildermaler daraus machen, was ganz Rätselhaftes. Die greifen, dann fällt diese Tüte so runter und es passiert irgendwas ganz Komisches. Und sie sehen eigentlich die schöne Malerei, die wirklich süß ist. Es sind kleine, entzückende Bilder und dann die großen plakativen Bilder. Und dann ist es aber dazu gekommen, die hat er so für $100 haben die verkauft. Und plötzlich erscheinen die auf dem Auktionsmarkt. Und was er wollte, gerade, ich bin nicht der große Künstler, ich bin nicht das Original. Die anderen machen das auch, was Kippenberger ja auch gemacht hat. Lieber Maler, male mir. Aber das ist hier noch viel konzeptueller. Und plötzlich sind die auf dem Markt. Und im Grunde genommen ist sein ganzes Konzept damit konterkariert.
Sie haben eben gesagt, er ist Aktionskünstler auch und Installationskünstler. Der performt auch schon mal und schiebt einen großen Eisklotz durch die Autostraßen von Mexiko-Stadt.
Ja, und am Schluss bleibt eine Pfütze. Er geht 9 Stunden mit diesem Ding da durch. Sie gucken, das Ganze ist im Zeitraffer. Es sind solche Filme. Oder er hat einen Pullover an und hinten so einen Faden und er verliert den Faden. Er wandert durch die ganze Stadt und plötzlich ist der ganze Pullover weg. Also das sind wirklich Sachen, wo man drüber lachen kann, aber auch drüber nachdenken kann, was passiert da eigentlich? Und jetzt hier gerade von
der Erfahrung von Zeit und Geschichte in der Stadt, ne? Ist das auch. Also wenn was wegschmilzt in einer heißen Stadt wie Mexiko
allerdings
und Eis eigentlich zum Konservieren gedacht war.
Und
mal.
Köhler, der hat angefangen, als das erste Objekt war, ein Hund aus Metall. Und den hat er hinter sich hergezogen und der hat all diesen Metallschrott, der auf der Straße lag, angezogen.
Christiane Vielhaber, es gehört zur Preisverleihung im Museum Ludwig, dass was angekauft wird. Was haben die angekauft?
100.000 Euro und sie sind sehr glücklich, dass sie das sozusagen für einen Apfel und ein Ei gekriegt haben. Das kleine Original von Alice und das von dem, eins von dieser Kopien, von dem Schildermaler. Und die hängen jetzt nebeneinander und dann denken sie auch, ne, so als Kind, finde den Fehler. Wo, die Farbe ist anders, die Nase ist anders, der Schlips ist anders, der hat andere Haare, aber es ist einfach ein Vergnügen. Und sie sehen dann daneben und ich sage es ihnen, man sieht, wer der Schildermaler ist. Und wer der Künstler ist.
Francis Alice, zu sehen im Museum Ludwig in Köln. Der Maler hat, oder der Künstler hat, den Wolfgang-Hahn-Preis der Gesellschaft für moderne Kunst bekommen. Christiane Vielhaber hat ihn uns näher gebracht. Diese Woche gibt es freien Eintritt in die neue Sammlung des Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Und das hat Gründe, nämlich der Umbau und die Neugestaltung der Sammlung. Von den rund 130.000 Objekten aus sämtlichen Epochen und Gattungen, die die Sammlung des Kunstpalastes umfasst, zeigt die Neupräsentation des 100 Jahre alten Hauses etwa 800 Werke. Neben den Highlights, großen Namen der Sammlung, wird es auch weniger bekannte, teils nie ausgestellte Arbeiten zu sehen geben. Neu geschaffene Kunstkammern für junge Besucher laden ins Museum ein. Stefan Kolldorf, Kunstkritiker und Chefreporter Kultur, habe ich gefragt, was ist anders im Kunstpalast Düsseldorf? Was ist neu?
Man muss ganz einfach sagen, dieses Haus war in die Jahre gekommen, wie so viele Museen in Deutschland. Museum im 21. Jahrhundert ist das eigentlich nicht mehr gewesen. Es war überall so ein bisschen altbacken und uselig. Es waren keine schönen Übergänge. Man hat keinen Wert auf Details gelegt. Und jetzt gibt's eigentlich in diesem uralten Gebäude ein komplett neues Museum.
Rubens und Ritterrüstung stehen nebeneinander, aber auch Josef Beuys und Arno Breker. Geht das auf?
Ja, man könnte auch sagen, von der Aldi-Tüte bis zu Surbaran, also von einem Designobjekt, das aber eben ein großer Künstler, Günter Frutrunk, nämlich entworfen hat, diese Aldi-Tüte, bis zu einem alten spanischen Meister, den kaum ein deutsches Museum überhaupt zeigen kann. Ja, das geht auf. Und das geht deswegen auf, weil der Direktor Felix Krämer und seine Stellvertreterin Felicity Korn sich dafür entschieden haben, nicht mehr nach Schulen oder nach Themenbereichen zu hängen, sondern auf Gleichzeitigkeit zu setzen. Das beginnt schon im ersten Raum. Da stehen 5 oder 6 Podeste und auf 3 oder 4 von denen stehen gotische Madonnen und auf 2 von denen buddhistische Skulpturen, Metallskulpturen. Ungefähr dieselbe Größe, vor allem aber ungefähr die gleiche Zeit. Und das macht schon zu Beginn ganz viel klar. Hier geht es darum, die Welt nicht einzuteilen in da ist das entstanden, da ist das entstanden. Es ist eine Art Ideengeschichte der Welt, die sich in Kunst manifestiert. Und so zieht sich das durch die Räume übers Bauhaus, wo dann eben die Malerei der neuen Sachlichkeit mit fantastischen Bildern von Gerd Wollheim und Otto Dix und so weiter neben Designobjekten aus dieser Zeit stehen. Aber auch Fotografien, auch Zeichnungen, was übrigens konservatorisch und kuratorisch eine ungeheure Herausforderung ist. Denn natürlich brauchen Papierarbeiten ein ganz anderes Licht. Und Felicity Korn, die eine der Kuratorinnen, hat schon gesagt, das macht uns eine Menge Arbeit.
Ich höre daraus, der eurozentristische Blick wird überwunden zugunsten einer synchronen, genreübergreifenden Präsentation. Was ist denn, sagen wir mal, mit den Schätzen, für die so ein Haus bekannt ist, also Stichwort Düsseldorfer Malerschule, Hasenclever, Achenbach, Cornelius, Schadow und so weiter, sind in den Keller verbannt oder jetzt anders präsentiert?
Nein, überhaupt nicht. Das findet alles statt. Das findet auch alles gleichberechtigt statt. Übrigens so weit, dass auch Bilder hängen, die in Anführungsstrichen nur noch Schule von oder zugeschrieben sind, wo wahrscheinlich viele Kuratorinnen und Kuratoren sagen würden, um Gottes Willen, das kann doch nicht in die ständige Sammlung. Hier hängt es, weil es einfach auch Beleg für eine bestimmte Entwicklung ist, wofür man sich in Zeiten interessiert hat oder was man wofür gehalten hat. Sie kommen zum Beispiel um eine Ecke und stehen plötzlich vor der Mona Lisa und zwar in Öl gemalt. des Düsseldorfer Kunstmuseums, ne? Der Kunstpalast hat eine der vielen Repliken. Aber auch das ist interessant zu wissen, aha, sowas hat irgendwann mal ein Museum angekauft, weil es eigentlich einfach wichtig war. Nein, es gibt ja innerhalb dieser Zeitgleichheit gibt es eine Chronologie. Also wir fangen schon an im 12. Jahrhundert und ziehen uns dann in diesen fast 50 Räumen durch bis zum 21. Jahrhundert, bis in die Gegenwart. Aber da, wie gesagt, eine große Gleichzeitigkeit und auch eine große Gleichberechtigung. Eigentlich wäre es fast noch schön, wenn die Schilder nicht mehr da wären. Da stehen jetzt immerhin nicht oben die Künstler, sondern mal erst das Thema, weil das ja tatsächlich auch das ist, was uns, wenn wir in den Raum kommen, als erstes interessiert. Ist es tatsächlich die Geburtsszene, für die wir es halten? Ist es tatsächlich Jesus mit den Aposteln, wie wir glauben? Und danach kommt dann erst etwas kleiner der Künstler, die Künstlerin. Also Museum für alle, sehr demokratisch und vielleicht ein letzter Aspekt dazu noch. Die Räume für die Kinder, die sonst ganz gerne am Anfang sind, also wie das Bällebad bei IKEA.
Die Kunstkammern.
Genau, die sind hier integriert in den Parcours. Also immer wieder Räume mit kleineren Türen und niedrigeren Klinken, so ein bisschen wie bei Alice in Wonderland. Und da können die Kinder ihr ganz eigenes Museum entdecken, ohne zu stören. Wobei ich das Gefühl habe, stören kann es in dem Museum eigentlich gar nicht geben.
Zum umgestalteten, zum umgebauten Kunstpalast Düsseldorf war das Stefan Kolldorff. Es fehlt was. Das sind die Kulturmeldungen von heute. Hanna Rau hat sie.
Nach den Differenzen beim Penn International und dem Rücktritt der Findungskommission der Documenta drängt sich immer stärker die Frage auf, wie die Spaltung des Kulturbetriebs überwunden werden kann. Für die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff braucht es dafür die Zeit und den Willen, den postkolonialen Diskurs neu zu führen.
Dass man sieht, dass diejenigen, die sich von einer postkolonialen Theorie angesprochen fühlen, kaum in der Lage sind, tatsächlich Israel und Jüdinnen und Juden auch als Opfer zu sehen, sondern sie eigentlich sofort als Tätervolk auch betrachten. Und das ist problematisch. Das muss aber nicht so sein, sondern hier kommt es vor allen Dingen darauf an, dass wir schauen, wo sind die Gründe, wo ist man da falsch abgebogen.
So Nicole Deitelhoff heute in WDR 3. Seit heute steht fest, wer auf Oliver Zille an der Spitze der Leipziger Buchmesse folgt. Es ist Astrid Böhmisch, die derzeit als Beraterin für Medienunternehmen tätig ist und als Marketing-Expertin durch und durch gilt. Das Innenleben der Verlagswelt kennt Böhmisch aus ihrer Zeit bei Piper. Was dieser Marketing-Schwerpunkt für die Ausrichtung der Messe bedeuten könnte, dazu Literaturredakteur Jörg Plath.
Das wird für die Verlage sicherlich sehr interessant, was sie da an Qualifikationen mitbringt. Ich weiß nicht, ob es für die Leser und Menschen, die die Autoren erleben wollen, auch in dem Maße interessant ist.
Aus unbekannten Gründen hat Russland die ukrainische Siegerin des Eurovision Song Contest von 2016, Jamala, zur Fahndung ausgeschrieben. Jamala hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer wieder öffentlich angeprangert. Schon im Zuge des ESC war diskutiert worden, ob es sich bei ihrem Beitrag um einen politischen Kommentar zur Besetzung der Krimhalbinsel handele. Von einem politischen Urteil darf man mit Blick auf den Iran sprechen. Dort ist mit Haniyeh Tawassoli erneut eine bekannte Schauspielerin verurteilt worden, die nach dem Tod von Mahsa Amini für mehr Frauenrechte und politische Freiheiten eingetreten war. 6 Monate Haft auf Bewährung, so lautet das Urteil. Die Juroren der Krimme-Preise sorgen sich um die Zukunft des Instituts in Marl und fordern die Gesellschafter auf, eine adäquate Finanzierung sicherzustellen. Denn ohne starkes Krimme-Institut kann es auch keine starken Preise geben. So ist das in einem offenen Brief zu lesen. Außerdem heißt es dort, dass ein Drittel der 24 Arbeitsplätze in Marl wegfallen sollen. Konkrete Entscheidungen werden am Mittwoch erwartet, dann tagen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung. Sie beide verkörperten mit Vorliebe Bösewichte. Die US-amerikanische Schauspielerin Suzanne Shepard und ihr britischer Kollege Joss Ackland. Shepard etwa mimte die Mafia-Mutter in Martin Scorseses Goodfellas. Ackland trat als Schurke in Filmen wie Der Sizilianer oder Lethal Weapon 2 auf. Nun sind beide Schauspieler gestorben. Shepard im Alter von 89 Jahren, Ackland wurde 95 Jahre alt.
Die Kulturmeldung waren das mit Hanna Rau am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten über die aktuelle Lage in Gaza, das Hoffen auf die Freilassung der Geiseln und die Verhandlungen um eine Feuerpause. Ihnen einen guten Abend.